Es ist wirklich schön, bei euch zu sein. Schon 2 Jahre her, aber etliche erkenne ich wieder. Einige neue sind dabei. Herzlich willkommen hier vor dem Bildschirm. Da sehe ich auch ein paar Namen von Menschen, die ich kenne. Schön, dass ihr da seid und zuhört und dass wir gemeinsam hier Gottesdienst feiern können. Ich habe uns einen Text aus dem Neuen Testament, aus dem Lukas-Evangelium mitgebracht. Aber bevor wir den uns anschauen, möchte ich euch gerne eine kurze Begebenheit erzählen, die ich mit meiner Frau im Urlaub erlebt habe. Und zwar waren wir vor ein paar Wochen in der Toskana. Also das war so unser Jahresurlaub und wir waren da unterwegs. Und wir haben uns an einem Nachmittag eine Picknickdecke genommen, ein bisschen was zu essen, Bücher und sind dann rausgefahren zu so einem Stausee. Also irgendwo so weit oben in den Bergen haben wir da so einen Stausee uns angeschaut. So eine schöne Stelle gesucht, hatten so einen tollen Ausblick, haben gelesen, einfach eine schöne Zeit gehabt, Urlaub genossen. Super. Und dann ist da was passiert, was mich fasziniert hat. Ja, wir haben auf den See geschaut, haben so ein paar Leute Wassersport gemacht, dieses Stand-Paddling und ein bisschen geschwommen und was auch immer. Aber auf einmal waren da diese kleinen Motorboote, die, und ich habe das jetzt zur Illustration hier mitgebracht, die solche Ballons hinter sich hergezogen haben, aber nicht solche kleinen, sondern so riesige, 3 Meter groß, so Monsterballons in dieser Farbe, noch knalliger in Pink. Und ich saß da mit meiner Frau und dachte, was machen die denn da mit diesen Ballons auf dem See? Und nicht nur einer, sondern so mehrere davon. Und die fuhren mit ihrem Bötchen da hierhin und dorthin. Das hat für mich überhaupt keinen Sinn gemacht, auch die Anordnung. Und ich dachte, was geht da ab? Was ist denn da los? Und dann kam dann irgendwann die Auflösung. Ihr wisst es vielleicht schon. Oh, habe ich was falsch gemacht? Da ist es. Es war ein Triathlon. Es war ein Triathlon da in Italien, wahrscheinlich ein nationaler Triathlon. Viele, viele Sportler, kein Dutzend, Hunderte, also richtig viele. Und Triathlon meint ja Schwimmen, Fahrradfahren, Laufen. Und die sind da quasi losgemacht, also haben losgemacht zum Triathlon. Und diese riesen Ballons auf dem See waren die Markierungen, wo sie lang schwimmen mussten, damit sie genau die Distanz abschwimmen, um eben den ersten Teil ihres Triathlons zu absolvieren. Aha, ja, verstanden, warum die riesen Ballons da auf einmal am See standen. Und dann ging es dann irgendwann los, Startschuss und die Massen rannten da aufs Wasser zu und platschten da rein. Und dann sah man diese Wolke von Händen und spritzendem Wasser, die sich dann da so bewegte. Und einige waren super schnell, ja, so schnell wie die kleinen Motorboote, zack, einmal rumgeschwommen. Und einige ein bisschen langsamer und einige hinten dran. Und das war irgendwie lustig, ja. Dann platschten die da über den See, war super laut. Es hat Gehalt da in diesem Talkessel. Und ich habe mir das angeschaut, habe mich gefreut, so witzig, ja, was machen die denn hier so? Und dann haben wir dann irgendwann, war es dann auch langweilig, habe ich wieder mein Buch genommen, gelesen und dann ist halt eine Sache passiert, dann hören wir es auf einmal pfeifen, wie aus so einer Trillerpfeife am Fußballplatz, so richtig laut, püh, püh, immer da rein und ich gucke hoch und vor mir entfaltete sich so ein tragisch-komisches Schauspiel. Alle Sportler waren schon längst wieder vom Wasser, es hat ja ewig gedauert bis zu dem Zeitpunkt, alle Sportler waren schon vom Wasser, nur einer nicht. Der war irgendwie ganz hinten dran, so richtig hinten dran. Und irgendwie ist der bei der letzten Boje, bei diesem riesen 3 Meter großen Luftballon, auch noch falsch abgebogen. Das heißt, der schwamm völlig in die falsche Richtung und der war so mit sich selber beschäftigt, weil er so am Paddeln war und so erschöpft war scheinbar, dass er nicht mitbekommen hat, dass er völlig falsch unterwegs ist. Und diese Leute, die das organisiert haben, haben versucht, ihn wahrscheinlich irgendwie aufmerksam zu machen. Der hat es nicht mitbekommen, weil er so erschöpft war. Dann sind die mit diesen Booten neben ihm hergefahren. Auch das hat er nicht mitbekommen. Dann haben sie Pfeifen rausgeholt und haben gepfiffen, damit er irgendwie den Kopf mal hochhebt und checkt, dass er dahin muss und nicht da. Und es war erst so komisch. Ja, ich hätte fast lachen können. Das war so irre. Ja, nur noch einer auf dem See in die falsche Richtung, so mühevoll. Und die haben ihn versucht irgendwie, nee, da geht's lang. Hat es nicht gecheckt. Irgendwann dann doch. Aber auf der einen Seite war es lustig, auf der anderen Seite auch tragisch. Da gibt sich so ein Sportler Mühe, hat wahrscheinlich ewig lange trainiert, um sich da irgendwie fit zu machen, meldet sich an und aus welchen Gründen auch immer war der so fertig, dass er von Anfang an wahrscheinlich hinten dran war und so weit hinten dran, dass es wahrscheinlich auch für ihn irgendwie hoffnungslos war und dann noch irgendwie falsch abgebogen. Und ich möchte diesen Start so als Bild nehmen, dass wir leider bei uns in der Gesellschaft viel zu viel Abgehängte haben, die falsch unterwegs sind. Und dass vielleicht da auch Gott ist, der sich versucht, bemerkbar zu machen und die Leute merken es nicht, dass sie in die falsche Richtung schwimmen oder laufen oder rennen. Dass das Leben eben nicht ans Ziel kommt, sondern irgendwie in die Sackgasse geht. Und es ist so dramatisch, dass leider viel zu viele Menschen in solchen Sackgassen vielleicht stecken und es nicht mal merken. Wer hilft ihnen da raus? Ich denke, Gott möchte das, aber Gott möchte auch uns dazu gebrauchen, dass es solchen Leuten, und vielleicht fühle ich mich ja auch manchmal abgehängt und hintendran, dass es uns besser geht. Und ich habe uns eine Geschichte mitgebracht, die uns Mut machen soll, von Jesus, der sich genau um solche Abgehängten kümmert. Da steht, und es geschah, als Jesus nach Jerusalem reiste, dass er mitten durch Samaria und Galiläa ging. Und als er in ein Dorf einzog, begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die von fern standen. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, Meister, erbarme dich unser. Da sind diese Ertrinkenden. Leprakrank in der Antike war nicht witzig. Keine Chance auf Heilung, man verfaulte am lebendigen Leibe, irgendwann wurden die Gliedmaßen immer weniger, bis man dann völlig verendet ist. Die Leute waren auf die Gnade, auf die Almosen, auf die Essensreste von den Menschen in der Umgebung abhängig, angewiesen. Die haben das ab und zu mal rausgestellt, wenn sie Gnade hatten, und diese armen Leprakranken, die irgendwie isoliert in Leprakolonien leben mussten, haben sich dann irgendwie das Zeug geholt und haben da so hinvegetiert. Kein schönes Leben, keine Perspektive. Man wartet auf den Tod. Aber diese Menschen, diese Schicksalsgemeinschaft, und das Spannende ist, in dieser Schicksalsgemeinschaft befinden sich sowohl Juden als auch Samaritaner. Das ist ein wichtiges Detail, weil Juden und Samaritaner, das geht gar nicht. Ich weiß jetzt nicht, was ich für ein Beispiel nehme. Hier, Ruhrgebiet ist nah dran, Schalke, Dortmund oder ich weiß es nicht was. Also das geht gar nicht, ja. Das geht überhaupt nicht. Und das ist sogar so, dass es eigentlich regelmäßig zu kämpferischen, kriegerischen Auseinandersetzungen gekommen ist. Und die haben sich nicht gemischt. Es ist dieses Grenzgebiet, wo immer ein bisschen Stress ist. Aber da, wo das Leiden groß genug ist, da verbindet es sie auf einmal. Und da ist es auf einmal egal, welche Hautfarbe ich habe, welche Sprache ich spreche, wie ich genau drauf bin, welchen Bildungshintergrund ich habe oder wo ich geboren bin. In dieser Schicksalsgemeinschaft von Leuten, die zum Tode verdammt sind, die sich sehr klar sind, dass ihre Grenzen unüberwindbar sind, da spielt es auf einmal keine Rolle mehr. Und diese Leute halten auf einmal zusammen. Schade, dass es manchmal erst so schlimm kommen muss, dass wir anfangen, als Menschen zusammenzuhalten. Diese Schicksalsgemeinschaft, die hat davon gehört, dass Jesus unterwegs ist. Und irgendjemand, vielleicht einer von den Leprakranken, die Jesus vorher schon gesund gemacht hat, ist wahrscheinlich zu ihnen gelaufen. Wir lesen vorher in dem Evangelium von einem, der sich über alle Konventionen drüber hinwegsetzt, der rennt zu Jesus durch die Massen, er wirft sich vor ihm nieder und sagt, Jesus, wenn du willst, dann kannst du mich gesund machen. Und alle drumherum halten die Luft an und denken, das geht ja gar nicht, der bricht alle Tabus, was macht er hier, schnell weg damit. Und was macht Jesus? Der berührt ihn, er fasst ihn an. Er geht noch diesen letzten Schritt. Er nimmt ihn in seine Arme, so bildlich, ja, und sagt, ich will, sei gereinigt. Und der Mann fängt ein neues Leben an und alles ist wieder gut. Vielleicht er oder einer von den anderen, die Jesus gesund gemacht hat, die rennen wahrscheinlich von Leprakolonie zu Leprakolonie und erzählen den Leuten und sagen, Leute, ich war einer von euch, aber es gibt Hoffnung. Wir haben eine Perspektive. Wir müssen nicht ertrinken. Da ist Jesus. Und der kann uns, Menschen wie uns, einen Sinn, eine Hoffnung, Heilung geben. Den müsst ihr kennenlernen. Und das ist wahrscheinlich das, was sie hören, das, die gute Nachricht, das Evangelium. Sie hören von diesem Jesus und irgendwie machen sie ausfindig, dass er gerade durchzieht durchs Gebiet. Und doch das ist spannend. Jesus, der zieht durchs Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Wir lesen auch in anderen Geschichten, dass er sogar direkt durch Samarien geht. Für einen frommen Juden undenkbar. Sich da allein den Fuß auf das Land zu stellen, das macht einen schon unrein. Das machen wir nicht. Die gehen lieber einen Riesenweg außenrum, wenn sie nach Jerusalem wollen, durch den Jordan graben, als durch Samarien zu gehen. Das ist beflecktes Gebiet. Nicht für Jesus. Der geht da durch. Der hat mit denen Gastmahl, also der isst mit denen, der verbringt mit denen Zeit. Bei Jesus gibt es keine falsche Hautfarbe, keine falsche Herkunft, keinen falschen Bildungshintergrund, keine reich, arm, was auch immer. Bei Jesus spielt das keine Rolle. Der sieht mich und dich so, wie ich bin. Und er gibt diesen Menschen eine Chance und er macht sich quasi auch erfahrbar für sie. Er ist da in diesem Grenzgebiet und jetzt kommt diese Gruppe und von ferne rufen sie, Jesus, Jesus, erbarme dich unser. Interessant. Der eine, von dem wir vorher geredet haben, der rennt einfach hin, wirft sich zu Füßen und will sich heilen lassen. Aber das sind eher so diese Konservativen, ja, die halten Distanz, Abstand. Abstand kennen wir ganz gut aktuell. Die halten Abstand und sie rufen von ferne. Sie halten sich an die Regeln. Was macht Jesus jetzt? Wie geht er mit ihnen um? Und spannend ist, man möchte ja fast erwarten, dass Jesus an dieser Stelle hinläuft, sie alle in den Arm nimmt und kräftig herzt und was auch immer tut, damit sie alle wieder gesund sind. Macht er aber nicht. Wir lesen. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin, zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie gereinigt. Interessant. Jesus, der lässt sich so auf sie ein, wie sie sich auf ihn einlassen. Der zu ihm rennt, den berührt er. Die, die Abstand halten, da hält er Abstand. Aber trotzdem hat er für beide einen Weg und oder für die Zehn einen Weg. Er sagt, geht zum Priester, zeigt euch und ihr werdet gesund werden. Ich meine, die damaligen Regeln besagten, du darfst nur dann gehen, wenn du gesund bist. Also wenn du gesund bist, gehst zum Priester, kriegst einen TÜV-Stempel, der sagt dir, ja, du darfst wieder am öffentlichen Leben teilnehmen, alles okay. Ja? Aber die sind doch krank, also die verfaulen da vor sich hin. Und Jesus sagt, geht zum Priester. Das erfordert Glauben, zu gehen, obwohl man gar nicht gesund ist. Vertrauen darin, dass das, was Jesus sagt, zu einem guten Ende kommt. Weil wie peinlich wäre es, wenn sie hingehen und ankommen und dann immer noch Lepra haben. Aber was auch immer, wahrscheinlich die Aussichtslosigkeit, die Hoffnungslosigkeit, aber vielleicht auch irgendetwas, wie Jesus es ausdrückt, wie er sie anschaut, wie er es sagt, gibt ihnen das Vertrauen, dass sie losmachen und sie gehen. Und während sie gehen, werden sie gereinigt. Das Wunder geschieht. Interessant, dass Jesus so individuell auf die Menschen eingeht. Den einen heilt er so, den anderen so. Manchmal macht er einen Brei, manchmal ruft er von Ferne, manchmal ist er nicht mal im Haus und sagt, geh hin, der ist schon gesund. Jesus, der hat nicht Schema F oder die Checkliste, wie er Menschen heilt und wie Menschen wieder ins Leben kommen und wie abgehängte Menschen wieder auf die Straße zurückkommen. Sondern Jesus packt jeden ganz individuell an, dich und mich. Und ja, wir dürfen uns bei anderen mal orientieren, aber dein Weg mit Gott ist ganz einzigartig. Die Frage ist die, bist du bereit, im Glauben den nächsten Schritt zu gehen? Wenn er dich ruft, geh, gehst du? Und selbst wenn es aussichtslos erscheint und wenn man denkt, das ist ja eigentlich gegen alle Wahrscheinlichkeit. Aber wenn wir diese innere Stimme hören, wenn wir Gott hören, der uns zuruft oder durch sein Wort oder durch was auch immer für Umstände uns deutlich macht, das ist der Weg, dann geh. Dann geh, weil das hat ein gutes Ende. Jesus, der mutet uns manchmal ganz schön was zu. Manchmal lässt er uns in Situationen kommen, die echt nicht schön sind. Die Leprakranken hatten da bestimmt keinen Spaß dran. Aber das Gute ist, dass Jesus in der Lage ist, egal wie deine Lebenssituation ist, egal wo du gerade stehst, egal wie es dir gerade geht, von dem Moment an, wenn du dich ihm wieder zuwendest, das Beste draus zu machen. Er gibt dir Hoffnung, er gibt dir Sinn. Er kann alles verändern, Lebensumstände, Gesundheit, psychische, physische, kann was auch immer wenden, damit dein Leben wieder zusammenkommt. Aber es erfordert von uns diesen Mut, dieses Vertrauen im Glauben, diesen nächsten Schritt zu gehen. Und manchmal erfordert der Weg zur Heilung, dass wir uns doch aufmachen und zum Therapeuten gehen, damit wir endlich mal die Baustelle angehen, die unser Leben drückt. Manchmal erfordert es Mut, sich einen Seelsorger oder einen Freund zu suchen, dem man sich öffnet, weil man in der Sucht gefangen ist und da nicht rauskommt. Manchmal muss man einen Brief schreiben oder ein Telefonat führen, um die Beziehung, die zerbrochen ist, wieder ins Reine zu bringen. Und ja, das erfordert Mut. Aber wenn Gott dir die Kraft dazu gibt, dann können schöne Dinge passieren. Und dann ist nichts hoffnungslos. Dann können kaputte Beziehungen wieder heil werden. Dann kann ein kranker Mensch wieder gesund werden. Dann geht es weiter. Dann gibt es Hoffnung. Das ist die gute Nachricht. Und in der Bibel gibt es unzählige Geschichten von diesen Momenten, wo Gott uns dieses Vertrauen abverlangt. Ja, der Jordan teilt sich erst, als sie schon drinstehen und die Füße nass sind. Und das Wasser trägt den Petrus erst, als er aus dem Boot ausgestiegen ist. Aber ich möchte an uns appellieren, auch an die vor dem Bildschirm. Geh den nächsten Schritt. Hör auf Gottes Stimme. Lass uns offen sein für das, was er von dir will, damit du heil wirst. Und wir alle haben so unsere Krankheiten, unsere Probleme, unsere Abhängigkeiten, unsere Sorgen und Nöte. Die Einsamkeit, die uns drückt. Die großen Fragen dieser Welt, die uns kirre machen. Aber Gott kann Frieden schenken. Das ist die gute Nachricht. Kurze Erfahrung. Meine Frau und ich waren vorm Brexit, schon länger her, mal in England. Und wir wollten uns unbedingt mal London anschauen. Ja? Und den ganzen schönen Highlights, die man da sehen kann, Tower Bridge und Buckingham Palace und was auch immer. Und wir waren da irgendwo in Südengland unterwegs, sind dann Richtung London gefahren und haben uns vorher im Internet informiert, dass nach London reinzufahren zum einen vom Verkehr unmöglich ist und auch parken ganz, ganz schwer und super teuer und macht eigentlich keinen Sinn, ist viel zu stressig. Der Vorschlag war, in einem Parkhaus am Rande der Stadt zu parken, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln reinzufahren und dann mit so einem Tagesticket sich die Sachen anzuschauen. Super Idee, haben wir gemacht. Meine Frau und ich fahren in dieses Parkhaus und ziehen dieses Ticket, machen uns dann eben auf den Weg. Und beim Ticket, da fängt es an. Es ist halt damals noch die Zeit, wo der Pfund sehr hoch steht, schweineteuer, auch England so, für uns mit Euro war das ziemlich teuer alles. Und das Parkticket, bei Verlust des Parktickets wird ein Tagessatz von 120 Pfund oder so fällig, super viel Geld. Und deshalb sage ich, als meine Frau das Ticket aus dem Automaten zieht, Schatz, gib mir doch bitte das Ticket. Ich habe eine ganz tolle Frau, die ist warmherzig, sie ist kreativ, sie ist liebevoll, sie hat viel Energie. Aber wenn es so um so Dinge geht wie Parktickets oder so, da geht manchmal was verloren. Und wir hatten die Erfahrung schon in der Vergangenheit und deshalb sage ich, Schatz, gib mir doch bitte das Ticket. Aber sie schaut mich an und sagt, nein, heute nehme ich das Ticket. Nein, das wollen wir doch gar nicht ausprobieren. Ich meine, das kennen wir doch. Ich sage, gib mir doch bitte einfach das Ticket. Und sie lächelt mich an und da ist dieses Funkeln in den Augen. Nein, heute nehme ich das Ticket. Du musst Vertrauen lernen. Wow, ja, ich wollte nicht unbedingt Vertrauen lernen. Aber wenn meine kleine Frau sich was in den Kopf setzt, dann habe ich keine Chance. Und deshalb nimmt sie das Ticket, steckt es sich so in die Hosentasche und wir machen los. Ich habe schon noch ein bisschen versucht zu diskutieren, keine Chance. Wir laufen, haben eine schöne Zeit, sind da stundenlang unterwegs, verschiedene Sachen da in London angeschaut. Und es kommt, wie es kommen muss, könnt ihr euch denken. Ganz hektisch wird meine Frau auf einmal, Schatz, ich habe das Ticket verloren. Nein, guck nochmal nach, du willst Spaß machen hier, ich falle nicht drauf rein, das ist bestimmt irgendwo. Sie guckt alles durch, nee, das Ticket ist weg. Und als ich gemerkt habe, dass es kein Witz war, da könnte ich vorstellen, ich bin da manchmal ein bisschen cholerisch, dass es dann so ein bisschen mit mir durchgegangen ist und ich ihr nochmal sehr deutlich gesagt habe, was ich von ihrer Idee, dass ich Vertrauen lernen soll, halte. Und ich war nicht der beste Ehemann an dieser Stelle. Meine Frau ist natürlich sehr betreten und betrübt und sagt, komm, wir gehen das Ticket suchen. Oh, das war genau das Richtige. Ich sage, Schatz, hast du mal nachgedacht? Wir sind jetzt 5 Stunden in London unterwegs, leben Millionen Menschen. Wir waren an allen Orten, wo ganz viele Menschen sind. Wir machen doch den Tag jetzt noch nicht kaputt, dass wir noch das Ticket suchen. Jetzt zahlen wir das Geld, ist egal. Jetzt machen wir noch 2-3 Stunden hier und dann fahren wir wieder zum Parkhaus, dann ist es halt so. Nein, wir müssen jetzt das Ticket suchen. Das ist wieder einer der Momente, wo ich, als guter Ehemann, da verliert man immer. Und ich finde mich wieder, dass ich 10 Meter hinter meiner Frau mit den Fäusten in der Tasche wütend vor mich hinschauend dahin stapfe und meine Frau ganz eifrig versucht, das Ticket zu finden. Und wir laufen den Weg, den wir gerade gekommen sind, wieder zurück. Und ich denke, das ist alles so sinnlos. Ich habe so ziemlich Aggression in mir. Und das Unglaubliche passiert, dauert keine 10 Minuten. Da stehen wir irgendwo auf so einem Platz. Meine Frau bückt sich, da ist so ein plattgetretenes, schmutziges, weißes Zettelchen. Sie hebt es auf und sagt, hier ist das Ticket. Und ich konnte es nicht glauben. Aber meine Frau hat es mir erklärt. Schatz, weißt du was, du hast mich ja so fertig gemacht und ich war so in die Ecke gedrängt. Ich habe gesagt, lieber Gott, jetzt musst du mir bitte helfen. Du kannst mich jetzt nicht hängen lassen. Und sie hat gebetet und hat gesagt, lieber Gott, du musst mir jetzt helfen. Und sie wusste, dass er sie nicht hängen lässt. So. Und ist zurückgegangen. Und hat außerdem musst du Vertrauen lernen. Und ich habe das Vertrauen ein Stück weit vielleicht gelernt. Und meine Frau ist im Glauben diesen Schritt gegangen. Ja, diese absolut sinnlose Aktion, dann nochmal zu suchen, hat Gott belohnt und hat ihr in ihrer Hilflosigkeit mit ihrem bösen, aggressiven Ehemann geholfen, dass das Wunder passiert und ich diese Erfahrung machen kann. Und es geht um mehr als Parktickets wahrscheinlich in eurem Leben. Es soll nur ein Bild sein dafür, dass wir uns im Glauben auf den Weg machen müssen, auch vielleicht manchmal das Unmögliche wagen, damit das Mögliche passiert. Trau dich mit Gott, das Problem anzugehen, die Herausforderung zu nehmen, den nächsten Schritt zu wagen, damit dein Leben in Ordnung kommt. Damit du zum Segen für andere wirst, damit Dinge in Bewegung kommen. Die Leprakranken gehen, sie erleben das Wunder und 9 von ihnen, die machen Party. Jahrelang eingeschränkt, isoliert, im Elend gewesen. Und jetzt können sie raus ins Leben. Und sie genießen das Leben in vollen Zügen. Nur einer von ihnen kehrte zurück, als er sah, dass er geheilt war und verherrlichte Gott mit lauter Stimme. Und er fiel aufs Angesicht zu seinen Füßen und dankte Jesus. Und das war ein Samariter. Nur einer kommt zurück und sagt Danke. Nur einer erinnert sich daran, dass der Grund dafür, dass er gesund geworden ist, Jesus ist. Nur einer verbindet die Heilung und das Wunder mit dem, der es geschenkt hat und sagt Danke. Und das ist ja das Thema, Dankbarkeit. Ich glaube, Dankbarkeit ist wirklich ein Schlüssel zu Gottes Herzen. Was können wir unserem großen Gott bringen? Nichts, der hat schon alles. Der braucht nicht unser Geld, der braucht nicht unseren Erfolg, der braucht gar nichts, weil er in sich herrlich und schön und heilig und gerecht und perfekt und gut und allmächtig und allwissend und weise und ewig und niemals müde und immer in Kontrolle und nie nervös ist. Gott ist Gott. Das Einzige, was ihm bringen können, was ihn vielleicht ein bisschen freut oder ein bisschen Sinn macht, ist unsere Wertschätzung, unsere Liebe, unsere Dankbarkeit, unsere Anbetung. Dass wir uns bewusst werden, dass er dieser große Gott ist, der das alles in Existenz gerufen hat und wir seine Geschöpfe, seine Kinder. Und dieser eine Samariter, und das ist interessant, das ist eben einer von der anderen Seite, vom falschen Verein, aus dem falschen Land, mit der falschen Hautfarbe, der kommt, der hat es begriffen. Der wirft sich zu den Füßen Jesu nieder und er bringt seine Dankbarkeit, seine Wertschätzung, seine Anbetung und sagt ihm Danke. Wie ist das mit unserer Dankbarkeit? Wie drücken wir sie aus, unserem Gott? So Heilung nehmen wir alle ganz gerne mit, ja? Dass er für uns das Wunder tut und immer wieder eingreift. Aber wenn es uns dann wieder gut geht, ich meine, in der Not beten sie fast alle. Aber wenn es dann wieder gut ist, ich habe einen Freund, der mit mir in der Gemeinde groß geworden ist. Wir sind beide durch so die Kirchenjugend gegangen, haben beide eine nette Frau aus dem kirchlichen Umfeld so geheiratet und haben uns beide taufen lassen und unser Leben Jesus gegeben. Scheinbar alles gut. Aber und da muss ich einschränken, ich bin kein Richter der Gedanken und Gefühle, ich bin nicht der, der irgendwelche Urteile sprechen darf oder so. Da will ich mich schon ganz demütig wahrnehmen. Aber wenn ich das so von außen betrachtet habe, konnte ich, obwohl dieser junge Mann eigentlich genau auch diese Entscheidung für Gott getroffen hat, nach einigen Jahren nicht unbedingt feststellen, dass dieser Jesus, zu dem er Ja gesagt hat, Priorität in seinem Leben ist. Und auch Gemeinde und alles, was so damit zu tun hat, wirkte zumindest von außen so, als ob es nicht unbedingt sein Leben bestimmt. Und Zeit verging und da hörte ich, dass er eine Arbeitskollegin kennen und lieben gelernt hat, sich von seiner Frau getrennt hat und zu dieser Arbeitskollegin gegangen ist. Neue Wohnung, neues Leben. Seine Frau hat zerbrochenes Herz gehabt. Ich kenne die beiden ganz gut und es ist schon traurig, das so von außen noch mitzuerleben. Und dann hat es aber gar nicht lange gehalten. Ein paar Wochen, ein paar Monate, da war auf einmal mit der Arbeitskollegin Schluss und er wollte seine Frau zurück. Einen Fehler gemacht, möchte zurück. Und das war der Moment, wo wir uns dann mal getroffen hatten. Wir haben lange geredet dann auch. Ich habe mir das alles angehört. Ja, ich habe Mist gebaut und ich will meine Frau zurück. Und ich habe natürlich auch auf Gott hingewiesen. Ich sagte, du kennst doch Gott so. Der kann schon Versöhnung schenken, der kann das Wunder tun, aber du hast wirklich deine Frau das Herz rausgerissen. So. Aber wenn es klappt, dann mit Gott so. Ja, ja, wenn Gott mir meine Frau zurückgibt, dann gebe ich ihm mein Leben. Ich habe noch für ihn gebetet dann am Ende. Wir sind auseinandergegangen. Länger nichts gehört, aber das Wunder ist passiert. Sie hat ihm vergeben, sind wieder zusammengezogen, haben ein Kind bekommen, die Ehe war gerettet, eine kleine Familie. Und es war das Wunder, wirklich das Wunder. Aber, ich bin kein Richter der Gedanken und Gefühle, ich weiß nicht, was im Herzen eines Menschen vorgeht, aber so von außen, allein das Sichtbare, da war das Wunder da, dass Gott ihm die Versöhnung geschenkt hat, ihn seine Frau zurückgegeben hat, aber sein Versprechen, dass er Gott wirklich dann sein Leben gibt, so wieder ganz, das konnte ich nicht wahrnehmen von außen. Ich weiß es nicht, aber all das, was so mit geistlichem Leben und so zu tun hatte, da war nicht viel zu sehen. Und das ist doch so schade, dass wir manchmal Gott herausfordern, uns Heilung von ihm schenken lassen, das Wunder schenken lassen, aber unseren Teil da nicht dazu beitragen. Sind wir dankbar? Nehmen wir es wirklich wahr oder ist Gott so der Wunderstab, der Zauberstab, der uns raushaut, wenn es mal wieder eng wird? Aber wenn wir dann wieder halbwegs uns in Kontrolle fühlen, dann machen wir unser eigenes Ding. Dann ist Gott irrelevant. Wäre schade, oder, wenn wir Gott so missbrauchen. Ihn so zum Steigbügelhalter unserer eigenen Wünsche und Bedürfnisse machen, aber ihn nicht Gott sein lassen und ihm den Dank und die Anbetung bringen, die er verdient. Wie sieht's aus mit unserer Dankbarkeit? Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht die 10 gereinigt worden? Wo sind die 9? Haben sich sonst keine gefunden, die zurückkehrten, um Gott Ehre zu geben, außer diesem Fremdling? Und er sprach zu ihm, steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Ich will das jetzt nicht überinterpretieren, aber wenn ihr den Text so lest, geht es euch nicht ähnlich wie mir, dass da schon so eine gewisse Traurigkeit auch aus der Stimme von Jesus spricht? Sind nicht 10 gesund geworden? Ich meine, er war nicht dabei, aber er weiß es. Natürlich weiß er es, er hat es doch in Auftrag gegeben. 10 sind gesund geworden, wo sind denn die anderen 9? Nur einer kommt und sagt Danke? Leider ist es oft so. Menschen lassen sich gerne von Gott die Heilung schenken, aber vergessen, von wem sie kommt. Und so wenige sagen Danke. Einer von 10. Traurig. Übrigens, mein Freund, von dem ich gerade erzählt habe, hat Frau, Kind, alles war so gut. Hat ein paar Jahre gedauert, die Kleine ist schon in der Grundschule. Da lernt er auf seiner neuen Arbeitsstelle, die hat er damals gewechselt, eine neue Arbeitskollegin kennen. Verliebt sich wieder, trennt sich jetzt nicht nur von seiner Frau, sondern auch von seiner kleinen Tochter. Bricht nicht nur einer, sondern zwei Frauen das Herz. Und hat eine neue Beziehung mit einer neuen. Das dauert ein paar Wochen, ein paar Monate, dann ist da wieder Schluss. Da wollte seine Frau zurück. Lektion irgendwie nicht gelernt, oder? Natürlich war da an der Stelle irgendwo Schluss. Und sie macht jetzt versucht ihr Leben auf die Reihe zu kriegen und macht sie gut, macht sie wirklich gut. Aber er ist halt und orientierungslos. Und meines Wissens ist er wieder mit irgendeiner anderen Arbeitskollegin unterwegs. Traurig. Wie sieht's aus mit der Dankbarkeit in unserem Herzen? Wie sehr machen wir uns klar, wie abhängig wir von Gott sind? Ich möchte einen letzten Gedanken in dieser Predigt äußern, der mir wichtig ist. Jesus sagt im letzten Satz zu diesem Samaritaner, steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Und das ist schon ein toller Zuspruch, den Gott gibt. Dein Glaube hat dich gerettet. Wenn Gott selbst diesen Menschen sagt, pass auf, dein Glaube hat dich gerettet, Rettung ist da, Heil, Ewigkeit, all das Gute, was ich verheißen habe, das gehört dir, das spreche ich dir zu. Du hast es begriffen. Dann ist da was Großes, was da geschieht. 9 Menschen erleben Heilung. Einem wird Rettung zugesprochen. Und das ist so die Frage, die ich uns, auch euch vor dem Bildschirm stellen möchte. Hast du Glauben, der heilt? Oder hast du Glauben, der rettet? Und Heilung ist wunderbar. Und Glauben in einen Gott zu setzen, der Heilung schenkt, der das Wunder tut, der die Dinge tut, die wir brauchen, damit sie geschehen, ist eine wunderbare Sache. Aber das reicht nicht. Denn all diese Leprakranken, die sind alle irgendwann alt geworden, vielleicht wieder krank und irgendwann gestorben. Von denen lebt heute keiner mehr. Und Gott möchte nicht nur, dass wir einen Teil unseres Lebens oder eine gewisse Lebensphase mal so ein bisschen glücklich sind, sondern Gott möchte, dass wir gerettet sind. Gott möchte uns glücklich machen, Frieden schenken, Freude schenken, Liebe schenken für die Ewigkeit. Und das beginnt hier. Und deshalb ist, glaube ich, die Moral von dieser Geschichte, dass sie uns dazu auffordert, dass wir Glauben wagen und Glauben investieren, der rettet und nicht allein Heilung schenkt. So schön und gut Heilung ist, es geht Jesus darum, dass wir diese Rettung erfahren, dass er in uns wohnt und sein neues Leben schenkt, dass er nicht nur kurzfristig, sondern nachhaltig für die Ewigkeit etwas Neues schafft, eine neue Kreatur, dass sein Geist in uns wohnt und die Früchte hervorbringt, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Enthaltsamkeit, Sanftmut, Freundlichkeit, all das Gute, was wir selbst in uns gar nicht machen können, das kann Gott in dir gestalten und gestalt werden lassen. Das geht nicht durch Willensanstrengungen, sondern durch seinen Geist in uns. Und das hat ganz viel auch mit Dankbarkeit zu tun und mit dem Hinwenden zu diesem Gott, der so viel besser und schöner und liebevoller und gütiger ist, als wir uns das oft klar machen. Er kann unser Leben verändern. Er kann dich retten. Er kann dich befreien. Wirklich. Deshalb mache ich uns Mut. Wage Glauben, der rettet. Und nicht bloß Glauben, der heilt. Amen. Ich würde noch gern mit uns beten. Jesus, danke, dass du damals auch durchs Grenzgebiet gelaufen bist und auch quasi in Feindesland. dass du keine Berührungsängste hattest, weder mit den Samaritanern, noch mit den Aussätzigen, noch mit sonst wem. Gott, Herr, vergib uns, dass wir oft Unterschiede machen, dass wir, ja, obwohl wir keine Vorurteile haben wollen, manchmal doch welche pflegen. Schenk uns, Herr, dass wir vorbehaltlos auf Menschen zugehen, dass wir unsere Arme öffnen, unsere Hände ausstrecken, dass wir Liebe leben, dass wir selber zu den Botschaftern der Hoffnung werden und anderen Kranken und Abgehängten und Hoffnungslosen erzählen von dir, Jesus, der die Abgehängten wieder auf die Straße zurückbringt. Und Gott, bitte hilf, dass wir ja nicht nur auf die Straße zurückkommen für eine kurze Zeit und ja das Leben genießen, das du schenkst, um dann wieder doch unseren eigenen Weg zu gehen, sondern dass wir mit dir, auf dir, Jesus, als dem Weg bleiben und da auch ans Ziel kommen. Denn du willst uns nicht nur kurzfristig heilen, sondern langfristig retten. Schenk uns diesen Glauben, Herr, und schenk uns auch diese Dankbarkeit, dass wir sie wirklich empfinden und wahrnehmen und ausdrücken, dass wir dir unseren Lob und unsere Wertschätzung, unsere Liebe und Anerkennung bringen, dass wir dich anbeten, dass wir uns an dir festhalten und dass du uns stark machst durch die Stürme des Lebens, dass du uns ans Ziel bringst und dass wir mit dir wirklich Rettung erfahren dürfen. Jesus, möchte ich bitten für diese Go-Live-Gemeinde hier, für die virtuelle, aber auch die hier real vor Ort, dass du jeden Einzelnen segnest und auch zum Segen werden lässt, hier für Solingen, für die Region, für die Menschen, die hier leben. Gott, du möchtest, dass wir in das Leben von Menschen treten und Hoffnung bringen und helfen und heilen und zuhören und anpacken und da sind. Herr, lass uns zum Segen werden für diese Welt und lass diese Gemeinde wirklich ein Ort sein, wo Menschen Heimat finden können, dich erleben dürfen, dass du trägst und dass auch andere Menschen da sind, denen man vertrauen kann und dass hier ja, ein wunderbarer Ort ist zu deiner Ehre. Danke dafür. Amen.